Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ein bedeutender Theologe sagte, wenn die Gemeinde Jesu das wichtige Thema der Eschatologie vernachlässigt, betreibt sie nur noch Innenschau. Aber nur durch die Außenschau im Fokus auf das Kommen des Herrn Jesus wird die Gemeinde ihrer wirklichen Aufgabe gerecht. Davon handelt dieses Buch. Es behandelt die biblische Grundlage und Lehre der Naherwartung und zeigt auf, welche Konsequenz diese Erwartungshaltung auf das Leben des einzelnen Christen und die Gemeinde haben sollte. Hören Sie heute aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied, aus dem dritten Teil Die Anwendung der Naherwartung, den ersten Teil des 10. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 10, Teil 1 Von der treuen Verwalterschaft. Wir wollen nun die beiden ersten Gleichnisse in Matthäus 25 untersuchen. Dabei werden wir den Abschnitt der Endzeitreden Jesu in dieser Auslegung auf die Gemeinde anwenden und sehen, was er uns über das Leben eines Christen in der Erwartung seiner Wiederkunft sagen will. Von Klugen und Törichten. In Matthäus 25, die Verse 1 bis 13 lesen wir: Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt. Geht aus, ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Jesus deutet in Vers 2 an, was er immer schon wusste, nämlich, dass es von Anfang an dort, wo sich Gemeinde Jesu versammelt, solche und solche geben würde, nämlich durch den Geist Gottes wahrhaft Wiedergeborene und bloße Namenschristen bzw. Mitläufer. Schon der Herr Jesus hatte einen Jünger bei sich, der eigentlich nicht zu ihm gehörte, Judas Ischariot. Der Herr sah auch bereits voraus und ließ es niederschreiben, dass innerhalb der Christenheit ein falsches System entstehen würde. Diese Vermischung zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte, durch alle Zeiten und jede Gemeinde bis auf den heutigen Tag. Dabei liegt der alles entscheidende Unterschied nicht in der äußeren Form, in der Liturgie, dem Gottesdienstbesuch, Liedersingen oder der Frömmigkeit, sondern im Fehlen des Öls. In der Bibel ist das Öl durchweg ein Symbol für den Heiligen Geist. Man findet nur dann im Reich Gottes Einlass, wenn man durch den Heiligen Geist wiedergeboren worden ist. Denn in Römer 8, Vers 9 heißt es, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. In Matthäus 25, die Verse 3 und 4 steht, denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Jeder, der das Evangelium hört, bekommt Licht bzw. Erkenntnis. Aber das muss nicht bedeuten, dass ein solcher Mensch bereits wiedergeboren ist und den Heiligen Geist empfangen hat. Die Lampen sind zum Beispiel ein Bild für das Bekenntnis. Wenn aber dem Bekenntnis zu Christus das Öl fehlt, dann ist es hohl und leer. Man kann sich äußerlich durchaus zu Christus bekennen und doch kein Öl besitzen. Man kann getauft, konfirmiert oder gefirmt sein, in einem christlichen Posaunenchor mitspielen oder im Kirchenchor mitsingen. Man kann ein kirchliches Amt bekleiden, Ältester, ja sogar Pfarrer bzw. Pastor sein, wenn aber das Öl des Heiligen Geistes fehlt, ist man trotz allem kein wiedergeborenes Kind Gottes. Man kann der Form nach gläubig sein und doch kein Leben aus Gott haben. In unserem Gleichnis gehörten 10 zur Kirche, aber nur 5 wirklich zu Jesus. In 2. Timotheus 3, Vers 5 heißt es nach der Bruns-Übersetzung: Die äußere Form der Frömmigkeit halten sie fest, aber von ihrer inneren Kraft wissen sie nichts. Und im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 19 heißt es nach der Albrecht-Übersetzung: Sie sind aus unserer Mitte hervorgegangen, aber sie haben uns innerlich nicht angehört. Du lebst nur noch dem Namen nach, sagt der Herr in Offenbarung 3, Vers 1 zur Gemeinde in Sardes. Vordergründig sprach er diese Worte damals zu einer lokalen Gemeinde. Im prophetischen Sinn wies er aber damit auf das Zeitalter des Protestantismus hin, das doch eigentlich so gut begann, denn Reformatoren wie Martin Luther, Johannes Calvin und andere stellten das Wort Gottes wieder auf den Leuchter. Sie haben für den Glauben gekämpft und gebetet, und durch ihr Wirken kamen in Europa Tausende und Abertausende zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Die Reformation war die größte Erweckungszeit, die unsere Welt jemals erlebt hat. Aber mit der Zeit entwickelte sich ein Großteil dieser gesegneten Bewegung zu einem totalen Kirchensystem. Du lebst nur noch dem Namen nach. Die klugen Jungfrauen, die Öl in ihren Gefäßen hatten, sind ein Symbol für wahre, an Jesus gläubige und wiedergeborene Kinder Gottes. Sie haben den Heiligen Geist, die Salbung, die in ihnen bleibt. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 27. Nur wer Jesus hat, kann mit ihm gehen, wenn er kommt. Wir lesen in Matthäus 25 die Verse 7 und 8. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Viele wollen von der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus nichts wissen, weil sie innerlich nicht dazu bereit sind und sich deshalb davor fürchten. Jeder, der noch keine Sündenvergebung hat, noch nicht gerettet ist, sträubt sich dagegen. Es ist vielsagend und erschütternd, dass die törichten Jungfrauen dem Bräutigam im entscheidenden Moment doch nicht entgegengehen können, wohl aber die Klugen. Und erst jetzt, zu spät, wird ihnen bewusst, was ihnen fehlt. Die törichten Jungfrauen versuchen zwar noch, das fehlende Öl zu bekommen, aber sie wenden sich an die falsche Adresse. Es war den klugen Jungfrauen nicht möglich, ihnen von ihrem Öl abzugeben. Denn es heißt in Matthäus 25, Vers 9: Aber die Klugen antworteten und sprachen: Nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Warum können die klugen Jungfrauen den Törichten nichts abgeben? Weil nur der Herr selbst dieses Öl des Heiligen Geistes geben kann. Das klingt schon in Psalm 49, die Verse 8 und 9 an. Dort heißt es: Und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig. Nur Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden gestorben ist, kann retten. Die Törichten haben es versäumt, zu Jesus selbst zu gehen, als noch Zeit dazu war. Sie haben sich an Institutionen gehalten, an kirchliche Einrichtungen, aber nie wirklich an den Herrn Jesus selbst, der allein das Lösegeld für sie zahlen konnte. Wer Jesus hat, der ist bei der Entrückung dabei. Wer aber bei frommen Menschen das Heil sucht und dort Öl kaufen will, wird letztlich ewig draußen sein. Diese Wahrheit wird uns in Matthäus 25, die Verse 10 bis 13 vermittelt. Die Lampen der törichten Jungfrauen brannten ganz offensichtlich mit falschem Öl. Sie haben wohl an die geschlossene Tür des Hochzeitssaals geklopft und gerufen: Herr, Herr, tue uns auf! Matthäus 25, Vers 11. Aber der Bräutigam antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Vers 12. In Matthäus 7, Vers 21 sagt Jesus: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Wenn der himmlische Bräutigam vom Himmel her zur Heimholung seiner Braut, der Gemeinde, kommt, wird er jeden entrücken, der echtes Öl in seinem Herzen hat, jeden, der mit dem Heiligen Geist versiegelt ist. 2. Korinther 1, Vers 22. Paulus sagt in 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 19: Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel: Der Herr kennt die Seinen. Diese ernste Botschaft wird uns von Jesus selbst vermittelt. Es ist Mitternacht. Der Mitternachtsruf wird immer lauter und eindringlicher: Jesus kommt wieder. Es naht der Tag, an dem wir die Wahrheit in Person, Jesus Christus, mit unseren eigenen Augen sehen werden. Wir wollen aber bis zu diesem Zeitpunkt an dieser Wahrheit festhalten. Es ist tatsächlich so, wie jemand einmal sagte: Gott zu treffen ist der Sinn unseres Lebens, aber ihn zu verfehlen ist die Sünde des Lebens. Von der Grundbedeutung des griechischen Wortes her heißt sündigen das Ziel verfehlen. Die klugen Jungfrauen trafen den Bräutigam und gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Die Törichten aber verfehlten ihn und wurden nicht eingelassen. Vom klugen Gebrauch der Gaben. Wenn Sie wissen wollen, ob Sie wirklich mit der bevorstehenden Wiederkunft Christi rechnen, dann fragen Sie sich, ob dieser Glaube Einfluss auf Ihr Leben hat. Denn jeder, der daran glaubt, wird die gegebenen Gnadengaben im Blick darauf einsetzen. Die Abrechnung kommt bestimmt. So lesen wir in Matthäus 25, Vers 19: Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Dr. Klink schreibt: Das richtige Warten auf das Kommen Christi lässt uns weder müßig noch unproduktiv werden, sondern erfüllt uns mit großem Eifer, jede geistliche Gabe ständig in angemessener Weise zu nutzen und zu verbessern. Der Sinn der Gaben. In Matthäus 25, Vers 16 lesen wir: Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Der Sinn der Gaben besteht darin, damit zu handeln. Handelt damit, bis ich wiederkomme. Lukas 19, Vers 13. Dafür gibt es ein anschauliches Beispiel im 2. Buch Mose, Kapitel 31, die Verse 1 bis 5. Dort lesen wir: Der Herr redete mit Mose und sprach: Siehe, ich habe Bezalel mit Namen berufen, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamm Juda, und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit, um Kunstwerke zu ersinnen und sie auszuführen in Gold und in Silber und in Erz, und um Edelsteine zum Besatz zu bearbeiten und um Holz zu schnitzen, so dass er Kunstwerke aller Art ausführen kann. Wozu waren diesem Mann die Gaben gegeben worden? Damit er sie für den Bau der Stiftshütte einsetzen konnte. Das ist ein wunderschönes Bild für das Reich Gottes. In Vers 5 heißt es: damit er in jedem Handwerk arbeiten kann. Andere Übersetzungen sagen: um jede Arbeit zu vollbringen oder um alle diese Arbeiten auszuführen. Ebenso lesen wir von anderen Frauen und Männern, die sich daran beteiligten und ihre Gaben einsetzten. In 2. Mose 35, Vers 22 und die Verse 25 bis 26 lesen wir: Es kamen aber die Männer samt den Frauen, alle, die willigen Herzens waren, und sie brachten Nasenringe, Ohrringe und Fingerringe und Halsketten und allerlei goldene Geräte, alle, die dem Herrn Gold als freiwillige Gabe brachten. Und alle Frauen, die ein weißes Herz hatten, spannen mit ihren Händen und brachten das Gesponnene, Garne von blauem und rotem Purpur und Karmesin und von feinem Leinen. Und die Frauen, die ihr Herz dazu trieb und die verständigen Sinnes waren, die spannen das Ziegenhaar. Da hatte Gott keinen Auftrag an speziell auserwählte Personen gegeben, dass sie etwas für ihn tun durften. Nein, es galt jedem im Volk Israel, allen, die willigen Herzens waren. Alles, was die einen gaben und die anderen taten, gipfelte darin, dass die Herrlichkeit des Herrn die Stiftshütte erfüllte. So lesen wir in 2. Mose 40, Vers 34, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Das ist ein herrliches Bild für die Wiederkunft Jesu. Hat der Einsatz unserer Gaben dann zu seiner Verherrlichung beigetragen? Es bringt reichen Lohn, wenn wir unsere Gaben für das Reich Gottes einsetzen. Von dem Wort Talente ist das Wort Talent, Gabe, abgeleitet. Die Bibel lehrt uns, mit unseren Talenten, mit unseren Gaben, keinen Selbstzweck zu verfolgen, sondern sie zur Erbauung der Gemeinde einzusetzen. In 1. Korinther 14, Vers 12 heißt es deshalb, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Die Art der Gaben. Niemand hat alle Gaben, sonst bräuchten wir einander nicht. Aber jeder Christ hat drei Arten von Gaben. Erstens, natürliche Talente wie Intelligenz, Gesundheit, Kraft, Geschicklichkeit, Musikalität, Sprachbegabung, Redegabe, Kunstfertigkeit, Lehren. Und zweitens erlernbare Fähigkeiten, Sprachenlernen, Musizieren, Beruf, Umgang mit Finanzen. Und drittens geistliche Gaben wie Dienen, Lehren, Evangelisieren, Hirtenamt ausüben, Glaube, Liebe, Ermahnen, Unterscheidung der Geister, Prophetie, Weissagung, Barmherzigkeit, Mitteilung, Vorstehen, Weisheit und Erkenntnis. Alle vom Herrn geschenkten natürlichen, erlernten und geistlichen Gaben bzw. Talente sollen dem Herrn Jesus, der Botschaft vom Kreuz und dem Reich Gottes dienen. Manche Gaben sind nur bestimmten Generationen zuteil geworden. Dazu gehört zum Beispiel das Apostelamt. Andere Gaben werden nur einigen zuteil, wie zum Beispiel Evangelisten, Hirten, Lehrer zu sein, Diakonie, Verkündigung. Epheser 4, die Verse 11 bis 12. Dann aber gibt es auch Gebote, die allen wiedergeborenen Christen gelten, wie zum Beispiel seid barmherzig. Vergleiche Epheser 4, Vers 32. Seid Zeugen. Vergleichen Sie Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ermahnt einander. Vergleichen Sie Hebräer 10, Vers 25. Dient einander. Vergleichen Sie dazu Galater 5, Vers 13. Jeder gebe. Vergleichen Sie dazu 2. Korinther 9, Vers 2. Oder der Missionsbefehl. Vergleichen Sie dazu Matthäus 28, Vers 19. Jeder wiedergeborene Christ hat vom Herrn mindestens eine Gabe empfangen. Entdecken Sie diese, um sie einzusetzen. Diesbezüglich schreibt Petrus in 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Mose hatte bei seiner Berufung viele Einwände und Zweifel. Eines Tages fragte der Herr ihn, was hast du in deiner Hand? In 2. Mose 4, Vers 2. Welch merkwürdige Frage! Mose hatte einen einfachen, abgenutzten Hirtenstab in seiner Hand. Aber dieser gewöhnliche Stab sollte ein Instrument für die Stärke und Macht Gottes werden und den Herrn verherrlichen. Mose sollte den Stab einsetzen, indem er ihn auf den Boden warf, in 2. Mose 4, Vers 3, und es wurde eine Schlange daraus. Ihn über das Meer hielt, in 2. Mose 14, Vers 16, und es teilte sich, so dass Israel trockenen Fußes hindurchgehen konnte. Mit ihm den Felsen schlug, in 2. Mose 17, Vers 6, und es floss Wasser herab. Ihn im Gebet hochhielt, in 2. Mose 17, Vers 9 und Vers 11, und Israel siegte in der Schlacht. Lieber Leser, liebe Leserin, was haben Sie in Ihrer Hand? Was ist Ihnen gegeben? Sie denken, ach, das ist doch kaum etwas wert. Können Sie wirklich beurteilen, ob das, was Gott Ihnen gegeben hat, viel oder wenig Wert hat? Setzen Sie es ein und Gott wird Wunder tun. Eine Frau packte einmal eine Kiste für Missionare in Indien. Da kam ein Kind dazu. Es wollte auch etwas für die Mission geben. Es hatte nur einen Pfennig, aber den gab es. Die Frau kaufte dafür eine kleine christliche Schrift und legte diese mit in die Kiste. Die Schrift gelangte später in die Hand eines burmesischen Häuptlings, der sich dadurch bekehrte. Der Häuptling erzählte seinen Freunden von seiner Bekehrung und von Jesus Christus. Dadurch kamen andere zum Glauben und verließen den Götzendienst. Eine Kirche wurde gebaut, ein Missionar kam und man sagte, dass sich mindestens 1500 Menschen bekehrten. Das alles geschah durch die Gabe eines Pfennigs von einem Kind. Die treuen Knechte. In Matthäus 25, die Verse 16 bis 17 lesen wir von ihnen: Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der, die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Warteten die Knechte eine gewisse Zeit, bis sie mit den Talenten zu wirken begannen? Nein, es heißt sogleich. Sie ließen die Zeit nicht ungenutzt verstreichen, sondern kauften sie aus. Sie ließen die Talente nicht liegen, sondern nutzten sie sogleich im Einsatz für ihren Herrn und machten mehr daraus. Genau das wird ja auch uns im Blick auf die Wiederkunft Jesu ans Herz gelegt. In Epheser 5, die Verse 16 und 17 lesen wir: Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Wir haben nur ein Leben, das der Herr uns geschenkt hat. Durch den Glauben an das Wort vom vollbrachten Werk der Versöhnung durch Jesus Christus am Kreuz hat Gott uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Er hat uns den Heiligen Geist und verschiedene Gnadengaben geschenkt. Wozu? Doch nicht zum Selbstzweck. Was die Gaben anbelangt, stehen wir in einer großen Eigenverantwortung vor dem Herrn. Gott mahnt uns durch das Wort des Paulus, das er an Timotheus richtete, in 1. Timotheus 4, Vers 14: Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist. 2. Timotheus 1, Vers 6. Jemand sagte einmal: Unser Leben ist Gottes Geschenk an uns. Was wir damit tun, ist unser Geschenk an Gott. Unter einem Bild des gekreuzigten Heilands stehen die Worte: Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Die treuen Knechte setzten nicht nur einen Teil der empfangenen Gaben ein, sondern alle 5 bzw. 2 Talente. Dadurch verdoppelten sie das Empfangene und machten 100% Gewinn. Der Knecht mit den 5 Talenten setzte nicht nur 3 ein und der mit den 2 nicht nur 1. Nein, sie setzten alles ein, was sie bekommen hatten und gaben sich nicht mit weniger zufrieden. Auch wir sind dazu aufgerufen, alle unsere Fähigkeiten für das Reich Gottes einzusetzen, nicht das eine zu gebrauchen und das andere brachliegen zu lassen. Manche Christen haben nur eine Gabe, andere haben mehrere Gaben erhalten. Setzen wir alles, was wir bekommen haben, für Jesus ein? Wir werden darüber Rechenschaft ablegen müssen, denn keine Gabe ist uns zum Selbstzweck gegeben. In Lukas 12, Vers 48 lesen wir: Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Jemand hat einmal gesagt, man sollte einen Menschen nicht nach seinen Vorzügen beurteilen, sondern nach dem Gebrauch, den er davon macht. Die beiden Knechte wurden nicht so sehr danach beurteilt, wie viel sie verdient hatten, sondern wie treu sie mit dem Empfangenen umgegangen waren. Zudem mit den 5 Talenten sprach der Herr in Matthäus 25, Vers 21: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, so will ich dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Genau dasselbe wird in Vers 23 dem gesagt, der nur 2 Talente empfangen und treu damit gehandelt hat. Die folgende Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, treu mit dem Wenigen umzugehen, das wir empfangen haben. Ein Mann machte eine lange Schiffsreise und wurde unterwegs ziemlich krank und schwach. Er konnte sich kaum noch auf den Beinen halten und musste schließlich das Bett hüten. Plötzlich hörte er von seinem Krankenlager aus den Ruf »Mann über Bord!« Der Kranke dachte, »Möge Gott dem armen Kerl helfen, ich kann in meiner Situation nichts für ihn tun.« Doch da fiel ihm ein, dass er ja wenigstens seine Laterne in das Bullauge, dem Schiffsfenster, stellen konnte. Mühsam stand er auf und hängte die Laterne ins Fenster. Der Ertrinkende wurde gerettet. Am nächsten Tag erzählte dieser, »Als ich das letzte Mal an die Wasseroberfläche kam, hatte jemand eine Laterne angezündet. Das Licht fiel genau auf meine Hand. Ein Matrose im Rettungsboot sah sie und zog mich hinein.« Auch die anscheinend geringen Talente, die wir in unserer Schwachheit gebrauchen, tragen dazu bei, den Herrn zu verherrlichen und Menschen zu retten. Der eine betet, der andere verteilt Schriften, wieder ein anderer gibt Geld dafür und so weiter. Lassen wir unser Licht leuchten? Unser Herr kommt gewiss und wird mit jedem Einzelnen abrechnen. Denn in Matthäus 25, Vers 19 heißt es, »Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen.« Und in 2. Korinther 5, Vers 10 lesen wir, »Wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse.«
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch »Leben in der Naherwartung« von Norbert Lied hörten Sie soeben den ersten Teil des 10. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.